Hallo Thomas.
Hallo Bochum.
Und hallo alle, die uns hier hören bei Blühende Landschaften, unser mittlerweile 90. Podcast. Ich weiß nicht, wie viel ist das jetzt?
Ich glaube, Nummer 29, glaube ich.
29? Oh, ganz schön.
Ja, wir sind gut, oder?
Wir haben uns lange nicht gesprochen, mein Lieber. Die letzten Podcasts, die ihr gehört habt, haben wir tatsächlich, wie nennt man das, en bloc aufgenommen.
En bloc, sozusagen. Wie die Franzosen sagen.
Ja, genau. Darüber sprechen wir gleich. Aber du hast, wir haben zwei Geburtstage, die wir feiern wollen. Es sterben sehr viele Menschen im Moment.
Das stimmt.
Also, was auch so ein bisschen unserem Alter geschuldet ist. Also,
na klar.
Dadurch, dass wir halt so, auch so alt sind, kennen wir halt auch viele und haben viele Vorbilder und so weiter. Und das ist nun mal halt Biologie und der Gang der Dinge, dass die irgendwann mal sterben. Aber deswegen lass uns die Geburtstage umso härter abfeiern.
Ja, sicherlich. Da können wir gleich den ersten Gratulanten. Da geht ein Gruß. Ich weiß nicht, ob ich ihn zum Olli Dittrich schicken soll oder doch lieber nach München. Der Kaiser.
Freunde, kann niemand trennen. Gute Freunde.
Nein, Franz Beckenbauer, alles Gute zum Geburtstag, 75 Jahre jung, ja, ein Spring ins Feld und wenn
immer
man wissen will...
jede Besenkammer mitgenommen, jawohl,
alles.
Jede Weihnachtsfeier.
Ich habe vorhin nochmal zwei Stühle, eine Meinung gesehen mit Boning und Dittrich.
Unfassbar.
Es ist so lustig. Ja gut, kann rechts wie links, die sind Weltstar, der Lord Amadeus ist großartig.
Olli war der Erste, der Beckenbauer gemacht hat. Ne?
Ja.
Also so Politiker zu parodieren, war ja gang und gäbe.
Ja.
Also zumindest in der BRD. Ich weiß nicht, wie es in der DDR war. Durfte man da Politiker?
Es war nicht so en vogue, sage ich mal.
Nein, so. Ja, musste man immer sehr vorsichtig sein. Ne?
da muss man sehr vorsichtig. Ich kann mich noch dran erinnern, da wurde in Leipzig das Gewandhaus eröffnet, 1977, 1980, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und da mussten wir Leipzig natürlich alle hin und da sprach auch Erich Honecker.
Mhm.
Und auf dem Weg dann in die Innenstadt wieder zurück, fing ich dann einfach an, Honecker zu parodieren. Und habe dann in diesem Stil.
Ja.
So. Und dann schuckte mich nur so mein Kumpel an, so, hör auf. Und dann sah ich schon, wie so ein Bürger mit einem grauen Hütchen irgendwie aufmerksam wurde und uns dann auch die nächsten 3 Minuten noch folgte. Und dachte mir, hättest du mal über die Fresse gehalten. Im Großen und Ganzen ist nichts Schlimmes passiert, aber das hätte natürlich nach hinten losgehen können. Aber zurück zu Olli Dittrich.
Das war aber, Honecker war auch eine Vorlage. Das war ja auch, bevor wir zu Beckenbauer und Olli Dittrich kommen, ich hatte mit meinem Bühnenpartner Heinz-Peter Lenk, hatten wir eine Nummer, wo der Papst damals noch, Johannes Paul II., Erich Honecker frohe Ostern beibringt. Also wie man frohe Ostern sagt, weil der Papst damals ist ja immer auf dem Petersplatz, kam er raus, ne?
Und hat
immer so in allen Sprachen der Welt, Suomi und keine Ahnung, und Englisch, Französisch, hat er immer frohe Ostern gewünscht. Und wir haben immer auf den Moment gewartet, wo er es auf Deutsch macht, weil er war ja Pole, und hat dann immer gesagt, frohe Ostern. Und dann haben wir eine Nummer gemacht, wie Honecker zum Papst kommt und sagt, können Sie mir das beibringen? Frosten. Und Heinz-Peter hat immer gemacht, Frosten. Nein, es heißt Frosten. 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 Ja, so geht es. Und es war immer so, ich war der Papst. Und Heinz-Peter
natürlich,
hat immer diese Pausen
gemacht. Wer sonst?
Bevor er gemacht. Und irgendwann hat er nur noch gemacht. Und ich stand natürlich da, musste mich halt so zusammenreißen. Du weißt, wie das ist. Wir kennen das. Wenn man mit jemandem zusammen ist und sich zusammenreißen muss, weil man auf der Bühne ist. Aber das ging halt meistens nicht. So, Beckenbauer.
Ja, da gibt es zu Beckenbauer gibt's nicht viel zu sagen, weil ich kenne mich auch nicht genug aus. Aber wie gesagt, die ganzen Franz Beckenbauer-Parodien von Olli Dittrich sind sensationell.
Matze Knob ist auch gut, aber Olli Dittrich hat den Maßstab gesetzt, finde ich.
Ja,
also das ist so.
Als ich das jetzt auch wieder gesehen habe, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, auch mit Schorsch Aigner, also diese Geschichte, wo er diese Mockumentary macht über den Doppelgänger von Franz. Ich glaube, dass Olli Dittrich einer der wirklich bedeutendsten und wichtigsten Komiker deutscher Zunge
ist.
Das ist wirklich irre, was der macht und wie der spielt.
Und der hört nicht auf. Das ist ja auch so, es gibt ja also Kollegen oder auch uns, wir will jetzt nicht drüber herziehen, aber irgendwann mal hat man so sein Ding gefunden, seinen Stick, sein Teil, und Olli macht halt immer noch weiter und mehr. Und das ist erstaunlich. Beckenbauer ist für mich als Nicht-Fußball-Fan so ein bisschen, soll er. Ich kenne ihn dann eher halt wirklich von seinen Eskapaden und Weltmeister und in New York gespielt und dass er die WM damals gekauft hat für Deutschland, das weiß man ja, glaube ich, mittlerweile auch. Da gibt es ja auch so Sachen, was ja auch von der Titanic auch, ne? gar nicht so ausgeschlachtet worden ist, muss ich sagen. Und da ist also trotzdem, trotz allem, halt auch definitiv eine Respektsperson, genau wie Mario Adorf, der
Am 90 geworden ist. 90 Jahre alt geworden ist und der ja wirklich eine erstaunliche Karriere hingelegt hat. Wir kennen ihn natürlich alle als Center aus den, aus den Filmen.
Schatz im Silbersee, genau, ja, ja.
Schatz im Silbersee und so weiter. Und ich weiß nicht, also mein Lieblingsfilm mit, also er hat ja wirklich sehr viele Filme gemacht und auch nicht alles gut, aber wirklich wahnsinnig viel. Aber mein Lieblingsfilm ist ein uralter Film, 1966 oder so, der heißt Ganoven-Ehre. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Doch, ja, da klingelt irgendwas.
Da machen alle mit und ich habe gerade noch mal geguckt und es wirklich, es macht Gerd Fröbe mit, es macht Kurt Waar mit. Und Wolfgang Staudte Regie und Karin Bahl und Helen Vita, es machen alle mit. Und das ist eigentlich eine richtig alberne Boulevardkomödie.
Ja.
Und Mario Adorf spielt so einen völlig, so einen ganz naiven Typen, der eben in so eine Ganovenbande mit reinkommt im alten Berlin. Und er hat eben von nichts eine Ahnung. Es ist also kacknaiv. Und dann eben Gerd Fröbe, als der ihm alles ordentlich erklärt. Es ist ein wunderbarer Film. Also Mario Adorf ist sowieso großartig und hat tolle Bücher geschrieben. Es hat auch tolle Hörbücher da eingesprochen. Also ich liebe ihn sehr und ist wirklich ein ganz, ganz großer.
90 Jahre, genau wie Sean Connery auch 90 Jahre alt geworden ist.
Ah,
auch natürlich nicht zu vergessen. Dieter Hallervorden, 85.
Ja,
was macht Dieter denn dieser, was, wie, wieso ist der, also der macht ja immer, der macht bis zum Schluss, glaube ich, ne?
Genau.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Ich habe das ja voriges Jahr gesehen und das hat mich zutiefst beeindruckt.
Ja.
Ich war beim großen Kleinkunstfestival, was übrigens heute auch stattfindet, also online-mäßig.
Ja.
Und da war er dabei und dann spielten da die Kollegen, da spielte Tané und dann spielte da Thorsten Bär und dann war Dieter Nuhr, der moderierte und so. Und das war alles okay. Und dann kam der große Dieter Hallervorden, ich muss es mal so sagen, und spielte einen relativ belanglosen Sketch mit Franziska Trögner. Aber das war einfach sehr, sehr gut gespielt. Und das Timing saß. Und das war einfach, das war so eine Lehrstunde. Hast du dir das mal angeguckt, wo du sagtest, ja, ach so macht man das.
Also ich bin jetzt nicht ganz so auf dem aktuellen Stand, was Hallervorden angeht. Aber natürlich habe ich ihn auch studiert, seziert sozusagen, natürlich durch Nonstop Nonsense. Einfach das Timing ist einfach, ich glaube, niemand in Deutschland hat so ein fantastisches Sketch-Timing wie Hallervorden und das kommt wirklich an die Großen ran, an Keaton, an Tati, an Lloyd, an Python. Also das ist schon wirklich ganz fantastisch.
Und wenn man bedenkt, er hat ja bei Nonstop Nonsense, bei diesen merkwürdigen Slapstick-Filmen, das hat er wirklich alles selber gemacht.
Ja,
also immer auf die Fresse fallen und von
auch. Ja, ja.
Das ist Wahnsinn, was er da also auch körperlich da geleistet hat. Unglaublich. Und er hat ja jetzt wieder sein Theater eröffnet, das Schlossparktheater.
Genau.
Hier gleich um die Ecke, wo ich wohne, da in Steglitz. Und er hat das wohl irgendwie ganz clever hingebaut mit den ganzen Hygienemaßnahmen und diesen ganzen Geschichten. Und es ist sehr gut verkauft und besucht. Und er hat auch ein sehr gutes Programm gemacht, muss man sagen. Also wo er sich dann immer wieder Stars holt.
Er spielt gerade Gott, glaube ich, ne? in einer
Bundesliga. Ja.
Weil ich habe letzte Woche in Berlin gespielt tatsächlich. Du warst nicht da, darüber reden wir gleich.
Ich war nicht da, darüber reden wir gleich.
Und ich habe mich mit meinem lieben Freund Santiago Ziesmer getroffen.
Meinst du etwa den
Santiago? Der von dem ich dich auch lieb grüßen soll, der deutschen Synchronstimme von SpongeBob Schwammkopf und Steve Buscemi und Steve Urkel und Ferkel und allen möglichen. Und er ist dann tatsächlich an dem Abend dann noch zu Hallervorden rüber geflitzt und dort in seinen 85. Geburtstag reinzufeiern im Schlossgarten, im Schlosspark Theater in Steglitz. Und auch das ist natürlich absolut fantastisch. Und auch da wieder, wo man denkt, so, ey, wer hat bitte 100 Jahre alt, Dieter Hallervorden?
Ja,
das ist absolut großartig. Leider verstorben gerade eben ist Diane Rick. Diana Rick, richtig,
natürlich. Ich glaube, die jüngeren Zuhörer, die werden sie nur aus Game of Thrones kennen,
genau,
oder?
Genau, als die intrigenhafte Matrone, die den Joffrey, glaube ich, dann umbringt. Sie war es, glaube ich, mit dem Gift Gift im
Genau, Cage. Genau.
Genau, und dazu muss man sagen, dass Diana Rick eine ganze Generation Jungs und Männer hormonell wuschig gemacht hat, damals als Emma Peel mit Schirmscham und Melone, auf Englisch The Avengers übrigens.
So, genau.
Avengers. Und sie hatte diesen Lackleder Ganzkörperbody an und war sowieso ansonsten auch wirklich so ein ich will nicht sagen so eine Sexbombe, aber so eine auch nicht so eine Femme Fatale, aber so eine, das war so irgendwie, man konnte da nicht weggucken.
Und sie hatte eben, was ich an ihr interessant fand, sie hatte eben so was Geheimnisvolles, was Intelligentes. Und mein Lieblingsfilm von ihr ist ja, also klar, logischerweise mit Schirmscham und Lohne, aber kennst du diesen Film Theater des Grauens mit Vincent Price?
Ja, natürlich, Vincent Price, die Shakespeare-Morde. Einer meiner Lieblingsfilme, ja, ganz
absolut
fantastisch.
Großartig.
Da spielt sie die Tochter von Vincent Price.
Die Assistentin, ja.
Die Assistentin, die sich dann, glaube ich, als Tochter rausstellt. Ich
weiß, genau, das ist die Tochter.
Genau, also da werden Theaterkritiker von einem totgeglaubten Schauspieler gespielt, von Vincent Price, nach den Morden von Shakespeare in Theaterstücken ermordet. Und das ist dann besonders grausam, vor allem bei Titus Andronicus.
Natürlich sehr, sehr lustig auch.
Sehr lustig und sehr grausam und sehr, sehr englisch. Da spielt sie mit. Natürlich war sie die Frau, die einzige Ehefrau von James Bond im Geheimdienst ihrer Majestät. Und Rest in Peace, Diane Rick und ganz großartig. Wir haben uns lange nicht gesprochen, mein Lieber, weil wir waren beide unterwegs, aber keiner von uns beiden war so unterwegs wie du. Denn diese Episode heißt ja eine Seefahrt, ist die lustig? Fragezeichen. Eine kleine Variation, denn wir Komiker sind schon mal ab und zu auch auf Kreuzfahrten unterwegs.
Ja.
Natürlich jetzt in der Corona-Zeit nicht so oft, aber vorher, du hast sehr, sehr viele Kreuzfahrten gemacht. Ich habe einmal eine Kreuzfahrt gemacht auf der Queen Mary, also als auftretender Komiker. Ich habe auch schon Kreuzfahrten gemacht privat, also ich habe mal die Kanaren gemacht und einmal Hurtigruten, Norwegen, was spektakulär ist, kann man nicht anders sagen.
Toll. Ja.
Und einmal habe ich sogar eine Flussfahrt gemacht, eine Donau-Flussfahrt von Passau bis nach Budapest und zurück. Das war auch, also schön auf der Donau zu schippern. Das ist ja eine sehr, ich sag mal so, eine sehr angenehme Art und Weise des Vorankommens, gerade wenn man auf so einem großen Schiff ist. Es gibt rund um die Uhr Service, du kannst immer essen, dir wird alles vor die Füße gestellt und so weiter. Es gibt Landausflüge. Der ökologische Aspekt ist natürlich nicht zu unterschätzen, weil, wie wir alle wissen, ist das auch eine Riesensauerei natürlich, vor allen Dingen, wenn solche Riesenstädte, die es ja mittlerweile sind, auf Wellen, wenn die dann an so Orten wie Venedig anlegen, das ist natürlich für die Stadt auch eine Katastrophe. Das ist jetzt durch die Corona-Zeit natürlich ein bisschen zurückgegangen, wie sowieso die ganze Natur ein bisschen aufgeatmet hat. Also nicht, dass jemand sagen soll, es ist alles nur schlecht. Wir sollten uns Menschen jetzt auch nicht immer so wichtig nehmen, weil es gibt ja noch einen Planeten und Umwelt um uns rum. Aber tatsächlich, lieber Thomas, warst du gerade eben auf Kreuzfahrt.
Ja.
Berichte bitte. Was war da denn los?
Was war, meine Damen und Herren, was war denn da los?
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, meine Damen und Herren.
Ja.
Verstehen Sie.
Gruß an Max Giermann an dieser
Stelle. Ja, klar. Natürlich nicht an Stefan Raab, sondern an Max. Genau. Also es gab eine Anfrage, dass ich also auf ein Schiff gehen möchte für Geld, um dort zur Belustigung beizutragen.
Genau, man macht also, das muss ich nochmal dazu sagen, man macht das vor allen Dingen auch natürlich, weil es auch toll ist, unterwegs zu sein und verschiedene Städte, Länder, Kontinente zu sehen, aber man kriegt auch noch Geld dafür.
Ja.
Ist aber dann im Zweifelsfall schon mal 3 Wochen unterwegs.
Genau. Und ich muss voranschicken, dass ich tatsächlich nur als kleine Ergänzung wirklich sehr, sehr viel schon von der Welt sehen konnte.
Ja.
Also ich war in Grönland und ich war in Buenos Aires und so. Also ich habe viel, viel, viel gesehen. Und diesmal ging es in Richtung Finnland beziehungsweise Schweden.
Finnland, the country I like to be. Pony tracking or camping or just watching TV.
Sehr schönes
Monty Python Einschub. Also es ist so, letzte Woche habe ich dann ja auch noch den Kollegen Nils Heinrich getroffen.
Ja.
Und dann, man muss ja nur ein Stichwort geben und dann geht's los. Das ist ja bei uns auch so. Finnland.
Naja, da geht das.
Also wo bist du denn gefahren? Du bist von Kiel gefahren?
Ich bin in Hamburg losgefahren und das
endete
auch. Du
hast dich in Hamburg eingeschifft und bist dann an Bord gegangen.
Genau. Und da endete es dann auch, das ganze Ding. Ich werde jetzt den Namen aber nicht sagen des Schiffes, weil ich niemanden dupieren möchte und auch niemanden irgendwie anzählen möchte.
Das ist professionell. Das
ja, das sind die Professionellen. Ja, daran erkennt man sie. Ja.
Cool.
Und ja, jedenfalls, wie gesagt, ich hatte eben natürlich, und wir hatten ja auch drüber gesprochen und so, und da habe ich gesagt, naja, weißt du, ich will nicht sagen, ich muss jetzt alles mitnehmen, aber trotzdem, also ich habe schon ein bisschen, naja, Zukunftsangst jetzt nicht, aber ich habe Respekt vor der Zukunft und deswegen muss ich das jetzt machen.
Das ist sehr schön. So, ich sag mal, so wie andere Leute Autokino-Auftritte machen, annehmen mussten, hast du gesagt, du nimmst jetzt einfach mal die Kreuzfahrt an.
Genau, und da bin ich dann also an Bord dieses Schiffes gegangen und da ich ja nun schon sehr viele Schiffstouren gemacht habe, kann ich nun auch vergleichen und kann nun sagen zwischen A und B sozusagen, was ist jetzt anders. Und grundsätzlich erstmal ist zu sagen, dass die auf dem Schiff, und das ist bei vielen anderen Veranstaltern ebenso, dass die wirklich alle diese Sicherheitskonzepte und die Hygienekonzepte alle total einnehmen. Und nicht nur einnehmen, sondern auch annehmen und auch durchsetzen. Das ist auch im Quatsch Comedy Club, das ist jetzt zwar kein Schiff.
Nee, aber ganz kurz nur, da ich ja drei Tage im Quatsch Club gespielt habe in Berlin, das ist wirklich extremst vorbildlich.
Ja.
Das muss ich wirklich sagen. Und am zweiten und am dritten Abend, Quatsch Club ist ja immer so ein bisschen, du hast manchmal Touri-Publikum, dann hast du wieder so Leute aus dem Speckgürtel, aus Brandenburg, die dann sehr in Feierlaune sind und dann hast du die Berliner. Es gibt nicht das Quatsch-Comedy-Publikum, das gibt es nach auch all den Jahren nicht, weil es einfach auch ein touristischer Ort ist. Aber es gab zwei Abende, wo ich wirklich dachte, echt, ich kriege da Geld für, dass ich hier auftreten darf? Weißt du, dieses Gefühl, was man früher hatte, wo man aufgetreten ist und dachte, boah, das ist der geilste Job der Welt. Es ist toll, dass ich vor Leuten stehen darf, die zum Lachen bringen darf, die Spaß haben. Man sieht es in ihren Augen und ich kriege auch noch Geld dafür. Und ich muss das Hotel nicht bezahlen. Das, also da hatte ich wirklich wieder dieses Gefühl, wo ich dachte, es geht jetzt weiter. Auf eine andere Art und Weise vielleicht, aber es geht weiter. Und die Mädels und Jungs vom Quatschclub, das Serviceteam, die ganze Organisation war so dermaßen vorbildlich, als wollten die wirklich irgendeinem Ordnungsamt-Typen zeigen, pass auf, komm her, so machen wir das. Und so läuft das jetzt weiter. Und das war ganz fantastisch. Nochmal einen lieben Gruß nach Berlin.
Absolut. Und ich kann nur noch mal nachgrätschen, wie wir immer parodiert werden von unserem Schwestern-Podcast. Potzkatze, von der Potzkatze.
Drückst du mal Rekord. Und Martin Rosengarten.
Und Martin Rosengarten.
Wir empfehlen den Podcast Drückst du mal Rekord.
Genau. Und ich kann nur sagen, wie soll ich es jetzt mal sagen? Also es ist einfach so, dass wir als Künstler sozusagen total separiert werden. Das heißt, wir haben keinerlei Kontakt zu den Zuschauern, was natürlich schade ist. Normalerweise gibt es ja immer dieses Meet and Greet hinterher und man trinkt dann noch zusammen Bier und quatscht und macht noch ein Foto. Das gibt es alles nicht. Aber sie tun wirklich alles dafür, dass wir sozusagen als Superspreader, dass wir keinerlei Kontakt zu euch Zuschauern bekommen. Mhm. Und das finde ich extrem, aber ich finde es auch richtig und ich finde es wirklich vorbildlich. Also
und es war ja auch früher auch eigentlich auch so, dass wir nicht groß Kontakt hatten. Das ist ja erst durch so eine, dadurch, dass das so ein Austausch stattfand mit dem Publikum und die Leute sich in der Location, jetzt gerade im Quatschclub, im Barbereich, natürlich unheimlich wohlgefühlt haben und dann gab es dann halt auch, Kontakte. Das ist natürlich das, was man im Moment vermeiden muss. Ja. Aber das Ganze drumherum, das Hingehen, Spaß haben, lachen, feiern in dem Sinne. Im sichersten Sinne des Wortes, das ist gegeben. Und dafür das sorgen Leute wie die Jungs und Mädels von Serious Fun und auch woanders. Also nochmal einen ganz großen Dank dafür, dass wir wieder arbeiten können. Und wie gesagt, wenn ihr Zweifel habt, in solche Locations zu gehen, die Theater wollen ja weitermachen. Sie sagen jetzt nicht, uns ist jetzt alles scheißegal, wir machen jetzt irgendwie Party und besaufen uns, sondern sie sind vorsichtig, aber wir wollen einfach auch zeigen, ich sage jetzt einfach mal das kollektive Wir, dass es weitergeht und dass es möglich ist, selbst in solchen Zeiten Spaß zu haben, in Theater zu gehen, nicht nur in Comedy, sondern auch in Theater zu gehen, so wie Hallervorden das macht. Und dass wir wirklich die Möglichkeit haben, einfach wieder zu arbeiten.
Mhm. Absolut. Na? Naja, wie gesagt, und nochmal zum Schiff ganz kurz zurück.
Wir wollen aufs Schiff zurück, genau.
Wir wollen aufs Schiff zurück. Wie gesagt, wenn man auf so ein Schiff geht, und das wirst du bestätigen, und alle Menschen, die auch schon mal auf dem Schiff gewesen sind, also so bei so einer Kreuzfahrt oder so, das ist ja ein bisschen wie eine eigene Welt. Das ist wie so ein Paralleluniversum. Und auf diesen Kreuzfahrtschiffen, auf denen ich so unterwegs war, und da warst du ja auch auf solchen Schiffen dabei, da geht es ja eigentlich in erster Linie darum, irgendwie Abschied vom Alltag, haben Urlaub und jetzt aber zwei Wochen Remi-Demi. Und das ganze Ding wird eben in der Form umgesetzt, du hast natürlich deine Landgänge, du bist dann in tollen Städten, interessante Sachen erlebst du da. Und dann kommst du wieder zurück, dann hast du vielleicht mal ein, zwei Seetage, wenn es eine längere Distanz ist. Und dann gibt's da tolle Shows an Bord und ist überall Remi Demi und noch Disco und super Essen und überall ist Lachen. Und es geht eigentlich darum, dass die Veranstalter, also dass die gesamte Crew vom Schiff dafür sorgt, vergessen Sie einfach mal Ihren Alltag, genau, und feiern Sie mal 2 Wochen lang durch. Und dafür sind wir da und haben Sie einfach Spaß. So. Und genau dieses Konzept wird im Moment auf den Schiffen komplett bekämpft. Also keine Party und nichts dergleichen. Mhm. Es war schon mal so, was jetzt im Großen und Ganzen nichts Schlimmes ist. Also ich musste eben einen Corona-Test vorher machen. Ja. Der muss ja 48 Stunden lang oder 48 Stunden vorher musste das gemacht haben. Das ist alles gar nicht so einfach, weil die Labore in Deutschland natürlich total überlastet sind. Mhm. Die kommen kaum hinterher. Mhm. Ja, und dann kam ich eben auf dieses Schiff und alle laufen da mit den Masken rum, was auch absolut noch in Ordnung ist. Aber eben alles wird getan, dass es eben keine Party an Bord gibt.
Ja.
Und das hatte eben auch zur Folge, dass wir eben in diesen 2 Wochen irgendwie in der Nordsee bzw. in der Ostsee irgendwie rumgegurkt sind und wir hatten keinen einzigen Landgang. Wir waren am Stück 2 Wochen lang an Bord. Und
alle,
das, ich sag,
also auch dass die
alle, Gäste alle, alle, alle. Alle die Gäste, alle logischerweise,
was ja wenn du auf dem Meer bist. Den Sinn und Zweck einer solchen Kreuzfahrt so ein bisschen unterminiert. Also
ja, das ist. Also es war mit anderen Worten, um es mal ganz nüchtern zu sagen, wirklich ein Lockdown auf dem Schiff.
Ja.
Und ich fand, also es war dann insgesamt, es wurde dann natürlich immer extremer, weil natürlich die Leute sich auch auf diese Regeln auch eingelassen haben und die haben die auch akzeptiert und da gab es eben keine Vollidioten, da gab es keine Attila Hildmanns und Reichsbürger, die rumgerannt sind. Wir hatten keine
Demonstrationen, so
wir hatten keine Demonstrationen, nichts.
Vom Buffet, ja.
Vom Buffet. Wir wollen das Brot! Wir wollen das Brot! Das passierte alles nicht. Also die Leute haben sich da alle gefügt und haben gesagt, es ist jetzt so, dann müssen wir das eben machen. Aber das hatte dann eben auch zur Folge, dass generell die Stimmung 2 Wochen lang irgendwie doch sehr gebremst war. Ne? Es gab natürlich auf dem Pooldeck gab es einen Swimmingpool und da konntest du dann schwimmen und so und du konntest auch essen und trinken und so. Aber es waren eben auch nicht viele Passagiere. Auf das Schiff passten 2500 Passagiere und an Bord waren 400.
Mhm.
Und das hat dann natürlich zur Folge, dass dann auf einmal solche Auftritte, die man dann hat, sich völlig verdrehen. Also die haben da normalerweise 2500 Leute passen rauf und die haben da ein 1000-Mann-Theater. Und ich habe das, wie gesagt, schon öfters gemacht. Und wenn du auf einer Kreuzfahrtschiff, wo die Leute sowieso schon entspannt sind die ganze Zeit, wenn du dann noch vor 1000 Leuten spielst, dann kommst du dir vor wie Elvis. Es ist einfach, die fressen dir aus der Hand und ja, du surfst ja, auf der Welle ja, und ja, das geht ab. So. Wenn da aber nur 400 Passagiere an Bord sind, dann wird es schwierig, 1000 Zuschauer zu bekommen, erstens. Zweitens durften in das 1000-Mann-Theater nur 350 Leute rein. Und das hatte dann zur Folge, dass wir im Durchschnitt 70 bis 80 Zuschauer hatten.
Mhm.
Diese Zuschauer, die durften aber erst ab der 6. Reihe sich hinsetzen und platzieren.
Warst das heißt, du alleine an Bord oder war Robert?
Nee, ich hatte Robert Neumann, meinen Keyboarder, mit dabei.
Genau. Und wie oft hast du gespielt?
Ich habe 6-mal gespielt in den
6
zwei
Wochen. 6-mal in wie vielen Wochen?
In 2 Wochen.
6-mal in 2 Wochen ist aber eigentlich eine stramme Anzahl, ne? Weil normalerweise.
Ja, es ist stramme Anzahl, aber ich hatte ja sowieso nichts vor.
Na, es gab ja,
ich war ja sowieso gerade da.
Das passt natürlich, aber normalerweise sind so Kreuzfahrten, man ist 2 Wochen unterwegs und spielt 2-mal. Also
ja, ja.
Sowas, genau. Ne? Also das ist schon dann, also es hat sich, ich sag mal so, es hat sich schon gelohnt. Hast du dann andere Shows gemacht? Hast du andere?
Ich habe 2 unterschiedliche Shows, weil das war auch gewünscht. Ja. Ich habe gesagt, ich könnte auch 3 spielen. Nein, wir möchten nur 2 und die spielen wir dann zu unterschiedlichen Zeiten. Und so. Und das Problem war ganz einfach, das weißt du ja auch, wenn du in einem großen Saal spielst, ich sag mal in einem 200er Saal und da sitzen nur 20 Leute, da kannst du von diesen 20 Leuten nicht erwarten, dass die total durch die Decke gehen.
Das geht nicht.
So, nun saßen da also 70 Leute in einem 1000-Mann-Theater. Und ich musste auch, also das wollte ich, das war mein Wunsch, mit Saallicht anspielen, damit ich überhaupt irgendwas spüre, damit ich überhaupt irgendwie mitkriege.
Ja, weißt natürlich. Du? Das ist ganz wichtig, so. Das ist ja, das verstehen ja viele Leute nicht, aber wir müssen das Publikum ja auch sehen, wir wollen ja in Kontakt treten mit den Menschen.
Ja, ja. Und ich weiß aber wiederum Andererseits, rein psychologisch betrachtet ist, das ist immer so ein komisches Gefühl, wenn das Licht im Saal an ist, das ist besonders bei Fernsehaufzeichnungen so, dann fühlen sich die Leute beobachtet, weil diese Dunkelheit des Zuschauerraums hat ja psychologisch den Vorteil, ich kann brüllen und schreien, weil ich habe so eine gewisse Anonymität. So, die ist nun nicht gegeben. So, nun saßen nun diese 70 Leute da verteilt im Raum und da ist natürlich nicht viel zu wollen. So, ich glaube aber trotzdem, weil ich ein alter Hase bin und da ich zum Glück sowas nicht persönlich nehme und eben auch nicht denke, ja, es liegt an mir oder es liegt an den Leuten. Es liegt auch nicht am Schiff. Es liegt an der Situation, in der wir uns gerade befinden. Es geht nun mal nicht anders. Und es war, ich gebe ganz ehrlich zu, es war natürlich trotzdem anstrengend. Ne? Also vor 70 Leuten, die so verteilt sitzen. Und dann kam eben noch dazu, dass die Leute nicht mitsingen durften. Also sie dürfen lachen und sie dürfen klatschen, aber sie dürfen nicht mitsingen. Und wie du kennst ja mein Zeug, ne? Ich mache ja viele Sachen, wo die Leute mitsingen sollen oder wo sie Leute mitmachen sollen oder reinrufen sollen und solche Geschichten. So, das darf man alles nicht. So, und dann kam ich auf die Bühne, das war jetzt am Mittwoch war das zum Beispiel, da kam ich auf die Bühne, da habe ich gesagt, ja, ich muss Ihnen erklären, also Sie dürfen hier nicht schreien und Sie dürfen vor allem nicht mitsingen, aber wenn Sie jetzt total ausrasten wollen, dann können Sie das ja auch ganz leise machen. Jetzt rastet doch mal bitte ganz leise aus. Und dann machten so die Leute so, hui. Und das war wiederum so süß, weil letztendlich, ich habe die Spielregeln erklärt und die Leute haben es auch verstanden und die waren ganz bei mir. Aber weißt du, du kannst nun mal da nicht zaubern und kannst dann nicht plötzlich sagen, so, aha. Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, als Resümee, ich fand das trotz allem, eben weil es nur Seetage waren, fand ich das sehr bedrückend. Mhm. Und für mich der bedrückendste Moment war, als wir sind ja dann auch Stockholm, ne? Wir sind dann an Stockholm vorbeigefahren und du kannst ja richtig dann am Zentrum Stockholms vorbeifahren. Und Stockholm, ich weiß nicht, ob du schon mal in Stockholm warst.
Nee, Schweden war ich noch nicht. Nee.
Eine wunderschöne Stadt, eine tolle Stadt, eine aufregende Stadt, eine quirlige Stadt, also fantastisch. So, dann fuhren wir an dieser Stadt vorbei mit dem Schiff und da wurde mir wirklich ganz klamm ums Herz, weil die Stadt war wie tot, weil du fährst dann auch an einem Vergnügungspark vorbei mit Riesenrad und mit einer Achterbahn und so. Und da war nichts. Mhm. Und ich dachte, mir drehen die hier gerade Walking Dead oder was? Mhm. Also das war so bedrückend. Und die Passagiere guckten dann so ganz begeistert von der Reling und fotografierten und machten Fotos und machten Selfies und filmten und so. Und ich dachte mir da so, das ist alles nicht richtig so. Das ist alles scheiße. Das ist, das ist Mist.
Das heißt, der Begriff Stockholm-Syndrom muss neu definiert werden für dich.
Ja, zumindest in meiner Welt.
Ja.
Und ich stehe wirklich hundertprozentig hinter unserer Regierung mit den ganzen Maßnahmen, was sie da alles machen. Aber es ist trotzdem, ich finde es trotzdem bedrückend. Und ich hatte vor kurzem ein sehr interessantes Gespräch mit einem Freund und der regte sich so auf und schimpfte so über die Regierung, wie schlimm das alles ist und wie furchtbar und das stimmt doch alles gar nicht und das hat alles überhaupt keine Verhältnismäßigkeit und hier stirbt doch keiner und ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Und ich habe dann natürlich zu ihm gesagt, ja, guck mal in andere Länder, guck doch mal dahin. Und so, nein, 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 nein. Also er war wirklich so kein Corona-Leugner, aber er war kurz davor.
Ja.
Und da habe ich ein Gleichnis gefunden und da war ich relativ stolz drauf. Da habe ich gesagt, weißt du was, unsere Regierung, finde ich, die sind noch besser als die Avengers. Weil wenn du dich an Infinity War erinnerst, da kommt ja Thanos, der die Welt platt macht. Und selbst die Super Avengers, Captain America, Spider-Man und Iron Man, selbst die schaffen es nicht. Am Ende von Infinity War ist alles tot, ist alles kaputt.
Ja.
Und erst bei Endgame schaffen sie es. Und unsere Regierung ist cleverer und cooler als die Avengers, weil die haben das einfach bei Zeiten erkannt. Es gibt viele Leute, die sagen, ihr habt viel zu spät reagiert und ihr habt das falsch gemacht und so. Ich finde, sie haben das gut gemacht und sie haben nicht zu spät und sie haben auch nicht zu früh reagiert. Sie haben es eben nicht dazu kommen lassen, wie es eben in anderen Ländern dazu gekommen ist, ob das nur Amerika ist oder Brasilien, Italien, Frankreich, Spanien, wo es wirklich gerade abgeht, wieder mal. Mhm. Und in Deutschland haben wir eben, weil sie eben das so gut gemacht haben und nach wie vor so gut machen und so verantwortungsvoll sind, deswegen haben wir hier wirklich, haben wir eben diese Situation, die natürlich absurd ist und kaum vorstellbar ist und wirklich rein theoretisch kann man das nur akzeptieren und verstehen.
Na, wir aber haben ja auch steigende Zahlen jetzt auch gerade in NRW wieder. Also ja. Es gibt dann immer so diese Momente, man muss das jetzt wirklich studieren. Ja. Ich kann es ja nicht oft genug sagen. Wir sind alle Teil eines großen sozialen Experiments und am Ende wird sich rausstellen, wer hat jetzt konstruktiv gearbeitet und wer hat nicht konstruktiv gearbeitet. Ja. Also das ist eine Frage, die sich eigentlich beantwortet von selber, wenn man sieht, was woanders ne, passiert, ja, ja. Irgendwie Leute und so. Ne?
Und ich bin da total hin und her gerissen, dass ich in dieser Welt lebe, mhm. Und ich gucke mir die Zahlen an und ich sehe das ganz genauso wie du, dass ich sage, man muss es wirklich im Verhältnis sehen. Und natürlich hier, wenn man ganz ehrlich ist, hier stirbt keiner dran und ich kenne auch niemanden, der gestorben ist. Ich kenne ein, zwei Menschen, die es hatten und die haben mir gruselige Geschichten darüber erzählt. Also dieser Virus ist furchtbar, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber es macht was mit der Menschheit, es macht was mit den Menschen, es macht was mit der Kultur. Mhm. Und ich merke auch, wie die Leute sich so dran gewöhnen und wie die Leute sich auch zurückziehen. Wir werden einfach, falls es irgendwann mal wieder eine Normalität geben sollte, was ich mir sehr, sehr wünsche, mhm. Aber ich bin diesbezüglich sehr pessimistisch, das erste Mal in meinem Leben, weil es eine Normalität geben würde, dann werden wir wirklich daran lange zu knabbern haben. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich.
Ich glaube, wir werden da noch es wird 2 Jahre dauern, bis wir mindestens, das Ding, ja. Mindestens, bis das ja. Ding nicht weg ist, aber bis wir einen Weg gefunden haben, da irgendwie mit umzugehen. Und wir ja. als Künstler, ob wir jetzt auf Tour sind oder ob wir Fernsehen machen oder egal, wir sind ja vom Publikum abhängig, wir sind davon ja. abhängig, dass die Leute kommen, dass ihr kommt in die Theaters, dass ihr uns seht, weil sonst können wir aufhören. Ja. Aber es ist, man muss jetzt wirklich, ich glaube, wirklich vernünftig sein.
Ja,
und
ja.
Ich streite gerne mit Leuten und ich rede auch gerne mit Leuten, auch Leuten, die nicht meiner Meinung sind, weil ich finde, man kann immer was dazulernen. Aber das Niveau, auf dem wir gerade sind, ist, ich sage immer, jammern auf hohem Niveau, das ist im Moment kein Niveau. Also im Moment ja. muss ich sagen, nee, also so habe ich keine Lust zu diskutieren. Und das ist Kindergarten und das ist.
Es werden eben auch viele Fakten durcheinander geschmissen.
Ja, natürlich. Ja, ne? Die Fakten verändern sich ja dauernd und es gibt.
Ja. Und es sind dann eben die Emotionen, die hochkochen, wo ich sage, ich verstehe deine Wut, ich verstehe deine Verzweiflung, ich verstehe, dass du damit nicht einverstanden bist, aber die Fakten liegen doch auf der Hand.
Mhm.
Weißt du?
Ja, ja.
Und ich war wirklich ganz stolz. Wie gesagt, ich konnte am Mittwoch nicht dabei sein. Alarmstufe Rot in Berlin ja. war großartig und das war auch notwendig.
Die große Demonstration der Kulturschaffenden, um zu sagen, hier.
Wie genau, also das ist natürlich auch wirklich ein großes Problem, was die Regierung angehen muss. Das ist wirklich ein Problem, da müssen sie wirklich ran, da müssen sie sich irgendwas einfallen lassen, weil das ist wirklich ihr Job, weil das geht so nicht weiter. Es hängen einfach zu viele Menschen dran.
Ja.
Es sind ja nicht nur die Bühnenkünstler, das sind die ganzen anderen, weißt du, wenn ich an die Catering-Firmen denke, und gestern fiel mir das auch auf, so die ganzen Plakatierer und die ganzen, überall, was da alles dranhängt, das sind einfach Millionen von Menschen, die jetzt arbeitslos sind und die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Aber es werden eben gerade so die Emotionen, die kochen so hoch, wo ich dann sage, ey, guckt euch die Fakten an. Die Fakten sind einfach, die sprechen eine eindeutige Sprache. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, und hier, die belügen uns doch. Und ich habe das dann auch mit großem Entsetzen gelesen. Da war dann eben dieser Livestream von Alarmstufe Rot. Und dann schrieben dann irgendwelche Heinis, sage ich jetzt mal nett, ihr Spackos, ihr habt so keine Ahnung vom Leben, ihr wollt sowieso nur unser Geld. Wo ich denke, sag mal, wir können gerade nicht auftreten.
Ja,
weißt du?
Ja, ja,
also das ist so, also wie du eben sagst, so, da ist eine Gesprächs- oder eine Diskussionskultur, die da gerade so in eine Richtung geht, wo ich sage, wir müssen miteinander reden, das ist wichtig und wir müssen auch den Leuten zuhören, die gerade unglücklich sind.
Ja.
Aber Attila Hildmann zum Beispiel muss ich nicht unbedingt zuhören, oder?
Nee, muss ich nicht zuhören. Nee, es gibt einfach Leute, wo ich dann einfach schon in der Art und Weise, wie sie reden, wo ich dann einfach weiß, ihr macht das jetzt aus eurer Wut heraus und mal durchatmen und mal gucken, was passiert. Ich glaube auch, wir haben so oft drüber gesprochen und wir sind ja viel unterwegs und du warst jetzt, obwohl du nicht in Stockholm warst, zumindest vorbeigefahren, wie es in anderen Ländern ist und dass man wirklich mal lernt, wirklich, wir leben in einer so durchglobalisierten Welt und dass man wirklich sagen muss, lass uns wirklich gucken, ich bin jetzt dieses Jahr wirklich nicht nach Holland gefahren und ich werde erstmal auch nicht nach Holland fahren, weil da gibt es keine Maskenpflicht, Amsterdam ist sehr eng und Dings und das ist, es tut mir natürlich in der Seele weh. Ich würde total gerne wieder nach London fahren. Es ist im Moment einfach nicht drin. Es ist im Moment einfach nicht möglich. Das, ja, was geht, geht im Moment. Und es geht, ja, uns trotz allem, denke ich, immer noch im Vergleich. Und das ist es wirklich, im Vergleich immer noch sehr gut. Und ich habe eine Nummer jetzt, was heißt eine Nummer, einen Text darüber geschrieben. Das Bild hast du auch gesehen, wo die Frau in Berlin bei der großen Demo dieses Plastik, ja, Dings hat, wo drauf steht, lieber ein Leben in Angst, als lieber Tod als ein ganzes Leben in Angst.
Ja.
Und ich dachte so, nee, ich will mich jetzt nicht über sie lustig machen, weil sie hatte bestimmt ihre Gründe, sich diesen Satz auszusuchen, auszudrucken und in Plastikfolie zu packen. Aber wenn ich sage, wenn ich mich entscheiden kann zwischen Tod und Angst, dann nehme ich die Angst. Die Angst, ja, gehört zum Leben dazu. Die Angst ist dafür da, dass wir Menschen überhaupt überlebt haben, all diese Jahrhunderte und Jahrtausende. Wenn wir keine, ja, Angst hätten, wenn wir keinen Respekt hätten, jeder Stuntman sagt dir, wenn er keine Angst hat vor dem Stunt, ist er tot im nächsten, ja, Moment. Die Angst, du hast selber einen Sohn, die Angst, dass den Kindern was passiert, macht uns zu dem, was wir sind, nämlich zu fürsorglichen und empathischen Wesen. Ja?
Ja,
die Angst um die Mitmenschen, die eigene Angst, Existenzangst, alles das ist da. Das kann man nicht negieren. Dem, ja, muss man sich stellen. Und wir gehen auf die Bühne vor wildfremden Leuten, die wir nicht kennen. Das ist eigentlich das Schlimmste überhaupt. Wie bescheuert sind wir eigentlich? Sag jetzt mal ehrlich. Also,
ja.
Hast du dich ein bisschen erholen können auf deiner?
Ja. Es hat mich dann, ich war dann irgendwann nach einer Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, nach einer Woche war ich wirklich tiefen, nicht entspannt, sondern ich war so wirklich extrem gelangweilt, muss ich wirklich sagen.
Okay, gut.
Weil ich hatte zwar eine schöne Kabine, eine Außenkabine und alles war schön und so, und dann kannst du schön aufs Meer gucken, nimmst dir ein Buch und liest was Schönes und so. Aber irgendwann fängst du an, die Tage zu zählen, weil ja nichts passiert. Weißt du?
Ja.
Und auch so dieses, dass man dann irgendwie mit den anderen Künstlern zusammensitzt und dass man dann mit denen quatscht und die Nächte durchsauft, das ist ja alles nicht erwünscht und du darfst auch keinen Kontakt zu den Passagieren haben und so.
Mhm.
Also das ist, ich habe mich dem gefügt und das ist eben so, das sind die Spielregeln, das ist alles in Ordnung so, aber das war eben doch, ich will nicht sagen Kur, aber es hatte doch schon ein bisschen was von einem Seniorenheim, also mit wirklich sehr, 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 sehr alten Menschen.
Seniorenheim auf Wasser, also noch mehr.
Und, ja, ja, ja.
Würdest du es noch mal machen jetzt unter diesen Bedingungen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt keine andere Arbeit, ich muss jetzt das machen, oder würdest du
einfach... Sag mal, wenn es wirklich nicht anders ginge und wenn mir wirklich, wenn ich sage, ich muss jetzt wirklich das Geld haben, dann würde ich es tatsächlich tun, aber im Moment, nee, also das muss ich nicht noch mal haben.
Okay.
Ich habe es jetzt erlebt, ja, es hat mich eben auch traurig gemacht. Weißt du?
Ja,
du wirst dann so traurig und ich habe mich dann zwar natürlich abgelenkt und so und habe noch ein bisschen so mein schönes Buch lesen und so, aber weißt du, und dann musst du eben auch verpassen, dass du nicht die falschen Serien guckst, weißt du, wenn du dann sowas guckst wie Dark oder Handmaid's Tale, dann wirst du auch nicht fröhlich.
Ja.
Und, aber trotz allem so abschließend muss ich sagen, also wenn ich jetzt an Deutschland denke und jetzt, wo ich wieder zurück bin, dass es eben diese wenigen Toten gibt und natürlich gehen die Infektionszahlen gehen jetzt wieder nach oben, aber trotzdem, die Toten sind ja trotzdem, ich will nicht sagen, nicht der Rede wert, aber es ist ja trotzdem, sind ja nicht so viele. Das hat was damit zu tun, dass eben so verantwortungsvoll von dieser Regierung gehandelt wird und das auch durchgezogen wird.
Ja.
Und wenn das nicht so wäre, dann würde das hier in Deutschland komplett anders aussehen. Und das verstehen viele Leute nicht.
Wir preachen hier gerade to the converted, wie das heißt. Also ich denke, dass unsere Zuhörer das auch alles schon verstehen. Und es geht wirklich um Miteinander und wie wir jetzt überhaupt kommunizieren miteinander und wie wir überhaupt mit der Situation klarkommen. So, darum geht's. Hast du denn was Schönes gelesen unterwegs vielleicht? Hast du nur Serien geschlotzt?
Ich habe durchaus Serien geschlotzt. Was habe ich denn? Eigentlich auch eine relativ deprimierende Serie. Euphoria. Kennst du die? Die läuft bei Sky, so eine HBO-Serie. Aber ich habe ein sehr schönes Buch gelesen, und zwar Der kleine Bruder von Sven Regener.
Ja.
Das ist ja aus dieser Herr Lehmann-Reihe. Und das war sehr witzig und sehr launig. Da habe ich wieder gute Laune von gekriegt. Ne, da ist ja, das spielt ja in der Wiener Straße in Kreuzberg mit Dr. Fotz und P. Immel, mit diesen merkwürdigen Künstlern und Punkbands. Und wenn man Sven Regener kennt, dann kann man sich eben auch diese Art, wie er spricht, kann man sich gut vorstellen.
Ja.
Und Was ich mir wünschen würde, ist, dass mich mal jemand fragt, Thomas, kannst du uns das nicht einlesen? Weil ich habe das dann teilweise bei mir auf der Kabine auch laut gelesen, weil da ist ja dann auch Erwin dabei. Der Erwin, das ist so ein Baden-Württemberger, so ein Stuttgarter, der sich immer wieder aufregt über die blöden Berliner, die sich nicht zusammenreißen können. Ne? Und dann, na, was ist denn los, Erwin? Na, komm mal mit hier. Und so.
Sehr schön.
Und das war, aber apropos Bücher, du hast ja auch ein Buch rausgebracht, wie ich gesehen habe.
Ich habe ein Buch rausgebracht? Aber meinst du den Asterix?
Ja, ja.
Ja, mein was heißt Buch? Ein Band ist das.
Ein Band.
Es ist der vierte Ruhrdeutsch-Asterix ist raus tatsächlich.
Ach, toll. Keine und ich habe ihn noch nicht. Ist ein Skandal.
Du hast ihn noch nicht. Ich werde ihn dir umgehend schicken.
Oder anders. Ich habe da noch eine Idee. Ja. Erzähl mal weiter.
Sag mir gleich. Nee, und der ist rausgekommen und kommt auch läuft auch wieder sehr gut an. Das ist ja jetzt schon, der vierte, den ich mache. Und ist natürlich schön. Leute freuen sich darüber, dass es was Neues gibt. Wie gesagt, wir Kultur, Grönemeyer hat das ja so schön gesagt, wir mögen nicht der Motor sein, aber wir sind das Fett und wir sind das Öl, weil sonst drehen die Leute wirklich durch. Das hat natürlich Grönemeyer, muss man wirklich den Hut vor diesem großen Mann ziehen, mal wieder wunderbar formuliert.
Ganz toll. Ja.
Und die Leute freuen sich sehr, einen neuen Asterix, einen neuen Ruhrpott-Asterix in die Hand zu bekommen und freuen sich auf das, was passiert.
Und der heißt?
Keine Kohle mehr im Pott. Das ist die Ruhrgebietsversion von Der Kupferkessel.
Ach so, Kupferkessel.
Das ist der Kupferkessel, genau. Ach, ja, mittlerweile war ich auch wieder im Kino. Ich war einmal im Kino, ich habe mir Tenet angeguckt. Da rede ich in meinem anderen Podcast, Streter Bender Streberg.
Also in diesem Podcast redet ihr darüber, dass ihr den alle nicht verstanden habt.
Keiner hat den verstanden. Ich glaube, selbst Christopher Nolan hat den nicht verstanden. Aber wir reden natürlich auch darüber, wie es war, überhaupt wieder ins Kino zu gehen, was das für ein Gefühl war. Darüber reden wir jetzt in unserem 79. Podcast Streter Bender Streberg. Und dann habe ich... Dann, was war denn noch? Was habe ich denn noch? Ich habe zwei wunderbare Bücher gelesen, beziehungsweise am einen bin ich noch dran. Das eine ist Die beste Depression der Welt von der wunderbaren Helene Bockhorst, unserer Kollegin. Das ganz entzückend ist, ein lustiges, aber auch gleich sehr kluges Buch über ihre Depressionen und was sie dagegen tut. Das hat sich sehr wunderbar gelesen und ich bin von der Depression direkt zum Schlaganfall gekommen, denn ich habe mir sofort den neuen Meyerhoff geholt. Joachim Meyerhoff, Schauspieler, hat Bestseller geschrieben, Alle Toten fliegen hoch, Amerika, mein Lieblingsbuch von ihm, Wann wird es endlich wieder so sein, wie es nie war? Dann hat er noch geschrieben,
diese entsetzliche Lücke
über seine Zeit bei seinen Großeltern in München auf der Schauspielschule. Und dann das letzte war Die Zweisamkeit der Einzelgänger über seine Zeit in Bielefeld und Dortmund als Schauspieler. Und
auch jetzt, sehr schön.
Ich wusste das halt gar nicht, er hatte ja einen Schlaganfall vor zwei Jahren oder so. Oder vom Jahr, keine Ahnung, und beschreibt jetzt in diesem Buch seine Zeit, wie das war. In dem Moment, es beginnt mit dem Moment, wo er den Schlaganfall bekommt und ich bin jetzt gerade irgendwie mittendrin, er ist gerade irgendwo in Wien in einer Stroke-Unit und ist ja Schauspieler, war Burgschauspieler, ist ja jetzt schon länger Zeit in Berlin und beschreibt das, wie das ist, einen Schlaganfall zu haben, von Leuten umgeben zu sein, die Schlaganfälle auch haben. Und ich will jetzt nicht, also es ganz ehrlich, es macht Lust auf mehr.
Aber es liest sich gut, oder?
Nein, es ist so. Oh, es ist toll. Es ist wirklich, es ist natürlich schlimm, wenn sowas passiert, aber wie er beschreibt, wie er seine Umgebung wahrnimmt, ist absolut fantastisch, ist absolut großartig. Und er beschreibt, zum Beispiel, er erinnert sich dann zum Beispiel an eine alte Fernsehserie, wo ein junges Ehepaar in Amerika gejagt wird, weil dem Mann die Organe genommen worden sind. Und das handelt sich um die Serie Fleisch, um den Film, das war ein Fernsehfilm, Fleisch.
Ja,
und
natürlich.
Er beschreibt Herbert Hermann und Jutta Speidel, die ja wirklich auch ein Paar waren und er sagt, selbst wenn Herbert Hermann die Organe rausgenommen werden, sitzt die Frisur perfekt und Jutta Speidel ist immer rumgelaufen in so einem Hemd Lackig. Ohne BH. Ich meine, auch da wieder, ich war ja auch total verknallt in Jutta Speidel.
Ja, wer nicht?
Wer nicht, natürlich. Jutta Speidel
ich
und
Ingrid Beispiel.
Steger. Wer war nicht verliebt?
Ich.
Du warst nicht verliebt, das glaube ich dir aber wohl.
Doch. Nee, ich kannte den Film, doch.
Natürlich. Und sowas beschreibt er. Also er ist in unserem Alter oder ein bisschen jünger, beziehungsweise ein bisschen älter als wir. Und aber schon wirklich unsere Generation. Und er beschreibt viele Sachen, wo ich sage so, ach scheiße, das kennt er auch. Ja gut, also ich fühle mich dann ihm auch sehr, sehr, sehr nahe. So und wir alle haben unsere Momente gehabt. Ich hatte ja vor 6 Jahren einen Kreislaufkollaps gehabt, wo ich dann dachte so irgendwie, das war jetzt echt so ein Warnschuss. aber so ein Schlaganfall ist natürlich eine ganz andere Nummer. Gabi Köster hat auch ein Buch darüber geschrieben, zusammen mit unserem lieben Freund Till Hoheneder. Ihr Buch Ein Schnupfen hätte auch gereicht. Das ist auch ein sehr, sehr schönes und natürlich auch ein sehr, sehr bewegendes Buch. Aber Meyerhoff das lese ich gerade. Da bin ich gerade dran.
Ah, toll, toll.
Ja.
Ich habe, apropos Buch, ich weiß auch schon, wann du mir das Buch geben kannst. Also das Asterix.
Wir sehen uns, mein Lieber. Ja,
wir sehen uns. Und zwar bald. Und zwar sehen wir uns am kommenden Sonntag. Also jetzt, wir nehmen es ja jetzt auf am 12. Ja. Also nicht am 11., sondern wir sehen uns am 20. Also am Sonntag, dem 20.
Wir sehen uns in Mörs. Wir sehen uns in Mörs. Ja, mein Lieber. Hey, hallo, hier, Arthur. Respekt, dann bringe ich dir das mit. Es gibt eine zusammengestampfte Version des Mörser Comedy Festivals. Comedy Arts Festivals, wie es heißt.
Ja.
Und wir haben beide Kurzauftritte. Du bist irgendwie früher oder ich bin irgendwie später. Auf jeden Fall, wir werden es einrichten, dass wir uns über den Weg laufen. Ja, wahrscheinlich so im Türrahmen. Fall. Da, danke. Ich rufe dich an. Alles klar. So wie wir normal miteinander reden. Das ist jetzt ja nur gespielt.
Das ist ja nur gespielt.
Leute, die normalerweise, das sind so alte Freunde, so, wir scheißen uns ja privat nur an.
Ja.
Das ist einfach, wir ziehen uns ja durch die Leitung. Das ist nicht angerufen. Nein, da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ich freue mich
auf. Und mir fiel gerade noch, Entschuldigung, das muss ich noch sagen, weil muss ich nochmal zurück.
Bevor wir den Sack zumachen.
Die großartige Gudrun Pendorf.
Oh mein Gott, danke, dass du das noch erwähnst.
Ja. Sag mal du kennst dich ja mehr aus.
Gudrun Pendorf, die Übersetzerin von Asterix, von Is No Good, von Lucky Luke, von vielen, vielen Disney-lustigen Taschenbüchern, hat das Bundesverdienstkreuz gekriegt von Markus Söderus, meine fränkischen Kollegen übersetzt haben in ihren Würzburg-Asterix-Comics. Sie hat das Friedensnobelpreis, da habe ich schon gesagt, das Bundesverdienstkreuz bekommen für ihre Arbeit, für die Leistung, die deutsche Sprache, also für ihren Beitrag zur deutschen Sprache. Sie ist halt eben nicht nur Comic-Übersetzerin, sondern sie hat, das ist ja auch eine Kunst zu übersetzen, das wissen wir ja als Übersetzer, aber vom Französischen aufs Deutsche zu übersetzen, was sie ja hauptsächlich gemacht hat, natürlich auch Disney, viel Englisch, aber dass ihre Übersetzung dann so in den deutschen Sprachgebrauch übergeht, wie die Spinnen die Römer oder wenn Obelix besoffen ist, Latür nicht, so ist es, solche Sachen, kongenial. Was wir machen als Asterix-Übersetzer ist eigentlich nichts anderes als uns an Gudrun Pendorf bedienen. Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch und unsere Verneigung vor Gudrun Pendorf und herzlichen Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz. Latür nicht verdient.
Natürlich verdient, auf jeden Fall. Großartige Frau, ganz, ganz toll.
Und das nächste Mal sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen und nicht mehr auf See, sondern sind wir wieder an Land und dann gucken wir, über was wir dann so sprechen.
Ja,
vielleicht fällt uns
was ein. Ja, und ihr wisst ja auch, dass es eine Facebook-Seite gibt von Blühende Landschaften.
Ja.
Da werden jeden Tag irgendwelche Sachen gepostet. Ne? In der letzten Woche ging es ja um Jazz.
Genau, da hast ein wunderbares Video von Jeff Goldblum gepostet.
Also ja, zusammen mit Till Brönner.
Ja.
Ne? Also erstens das. Und zweitens, ihr könnt uns darüber kontaktieren.
Ja.
Und wenn euch Sachen auffallen, also zum Beispiel die erfolgreichste Folge bisher war lustigerweise die Folge über Waldemar Czepinski.
Tatsächlich.
Ja, das war irgendwie, da ging wirklich so, man kann das über Podigy, kann man sich das ja angucken,
die Analytics. Du guckst dir das immer an, wie die Zahlen sind und wann
ja, genau. Wird. Ja, und das ging wirklich durch die Decke. Also diese Sportlergeschichte, die kam extrem gut an. Und wenn es Themen gibt, wo er sagt, rede doch mal darüber, rede doch nicht immer über diesen Scheiß und Scheiß Corona, rede doch mal lieber über, was weiß ich, über die Abrafaxe oder weiß der Kuckuck irgendwas. Oder
haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Über die haben wir schon mal. Musikladen haben wir auch schon drüber gesprochen, über Manfred Sexauer. Ich weiß nicht, irgendwie über alles Mögliche oder eben auch Dinge, die gerade in Deutschland passieren oder gerade nicht passieren oder was auch immer, was euch interessiert oder woran ihr gerne zurückdenkt.
Genau.
Ich weiß nicht, 70er, 80er Jahre, 60er, 50er, weil 50er Jahre ist ja auch interessant, was da in Deutschland passiert ist, gerade die 50er, also Peter Krause und Elvis Presley und so. Ich weiß nicht, also Leute, kommt mit uns in Kontakt und meldet
verbessert
euch
uns, gern. Wenn wir irgendwelchen Unsinn erzählen. Bitte. Zum Beispiel unser gemeinsamer Freund Tobias hat dich nochmal korrigiert, es war nicht die Werder Seelenbinderhalle, die jetzt die Max-Schmeling-Halle ist, sondern es ist das Velodrom.
So ist es.
Das Velodrom ist die alte Werner Seelenbinderhalle, wo ich, wo Heinz Rudolf Kunze gespielt hat, wo viele gespielt haben.
Und hat er mich zu Recht gerügt und das ist auch richtig
ganz so. Ganz richtig, genau.
Liebe Freunde. Apropos, ja, dann haben wir es, oder?
Schönen Urlaub noch, was?
Dann haben wir es jetzt, oder? Können wir einen Sack zumachen?
Wir machen den Sack zu, ne?
Machen wir den Sack zu!
Mach zu, ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich, wenn wir uns sehen.
Ja, juhu. Und dann sehen wir uns auch, Alter. Noch. Juhu.
Ja.
Oder wie sagen die jungen Leute, wie geil ist das denn?
Wie geil ist das denn, ey? Alter, ey. Alles klar. Thomas.
Nee, ne?
Nee, ne? Das gibt's doch gar nicht. Nee, das ist doch jetzt nicht wahr. Nicht.
Ist doch nie wahr, oder?
Ist doch nie wahr, was? Bitte, das glaube ich jetzt nicht.
Wie geil ist das denn?
Wie geil ist das?
Auch eine Helge. Da gibt's auch so eine Nummer von Helge.
Genau. Oh Gott, Thomas, lass es aufhören.
Wir hören lieber auf.
Die Leute denken, sucht euch irgendwie ein Hobby, macht Puzzle oder baut Modellflugzeuge zusammen.
Irgendwas. Geht mal runterspielen.
Danke, geht mal rausspielen, genau. Das machen wir jetzt auch. Schönes Wetter ist draußen. Thomas, ich wünsche dir alles Liebe. Wir sehen uns bald in Mörs und alle, die uns hören und weiterempfehlen und liken. Ein ganz, ganz liebes Hallo und Dankeschön an euch. Macht's gut und bleibt vor allen Dingen uns gewogen und vor allen Dingen gesund. Bis bald.
Tschüss.